Lingo Science, der Logo-Studien-Podcast von Lingolab.
Update Dysphagietherapie. Was funktioniert wirklich? Über 50% aller Betroffenen eines Schlaganfalls leiden daraus resultierend an einer neurogenen Dysphagie. Auch durch weitere neurologische Erkrankungen wie Parkinson oder Multiple Sklerose können Schluckstörungen entstehen. Evidenzbasierte Verfahren spielen bei der Behandlung von neurogenen Dysphagien eine tragende Rolle. Im Rahmen eines Forschungsprojektes des Masterstudiengangs Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie an der HAWK Hildesheim entstand folgende systematische Literaturrecherche, welche die wichtigsten Forschungserkenntnisse aus den letzten 5 Jahren bei Erwachsenen mit neurogener Dysphagie zusammenträgt und bewertet. Die Literaturrecherche fand Mitte 2021 statt. Es wurden deutsch- und englischsprachige Leitlinien sowie RCTs zu nicht-invasiven Therapiemethoden bei neurogenen Dysphagien eingeschlossen, welche zum Zeitpunkt der Recherche nicht älter als 5 Jahre waren. Aus verschiedenen Datenbanken wie beispielsweise Medline, Cochrane oder SpeechBite wurden geeignete Leitlinien und randomisiert kontrollierte Studien ausgewählt. Es konnten 24 Leitlinien gefunden werden, wovon schlussendlich 8 den Einschlusskriterien entsprachen. In Bezug auf die RCTs konnten durch die Datenbankrecherche insgesamt 61 Artikel identifiziert werden. Neben den Ausschlusskriterien wurden hier zudem das Bewertungstool CASP sowie die RCT-Standard-Checkliste angewandt, welche einen schnellen Überblick über die Qualität der RCTs ermöglichen. 33 hochwertige RCTs wurden dann final in der vorliegenden Zusammenschau berücksichtigt. Zunächst erfolgte die Auswertung der 8 inkludierten Leitlinien. Die Leitlinien stammen unter anderem aus Kanada, den USA, Australien oder Großbritannien und beschäftigen sich zum Großteil mit Schluckstörung nach Schlaganfall. Insgesamt lässt sich feststellen, dass einige Therapiemaßnahmen häufiger im Rahmen der dargestellten Leitlinien genannt werden als andere. Beispielsweise werden kompensatorische Vorgehensweisen wie der Chin-Tuck 7-mal erwähnt. Adaptive Maßnahmen wie beispielsweise eine Kostformanpassung werden in 6 und restituierende Maßnahmen wie die Shaker-Übung in 5 Leitlinien empfohlen. Es scheint somit eine gute Evidenzlage für die funktionelle Dysphagietherapie zu geben. Überdies wird Atemtherapie in 3 der 8 inkludierten Leitlinien vorgeschlagen, ebenso 3-mal wird die Beratung und Information von Betroffenen sowie deren Angehörigen genannt. Mund- und Zahnpflege werden von 2 Leitlinien empfohlen. Nur 1-mal wird für die Anwendung der neuromuskulären Elektrostimulation NMES plädiert, wohingegen andere Leitlinien diesbezüglich eine unzureichende Evidenz berichteten. Bei der Betrachtung der RCTs, die hauptsächlich aus den USA oder China stammen, konnten gute Ergebnisse für die funktionelle Dysphagietherapie sowie NMES festgestellt werden. Bei der Durchführung von Übungen zur Zungenkräftigung und Durchführung des kräftigen Schluckens konnten mehrere Studien eine signifikante Verbesserung von Kraft und Beweglichkeit der Zunge sowie damit zusammenhängend der Schluckfunktion feststellen. Ein statistisch signifikanter Unterschied ergab sich in Bezug auf das Chin-Tuck-Manöver gegen Widerstand. Die Experimentalgruppe war hier signifikant besser als die Kontrollgruppe. Zudem zeigten sich in einer Studie nach der Shaker-Übung Verbesserungen der superioren und anterioren Kehlkopfbewegung. Allerdings gab es in dieser Studie keine Gruppenunterschiede und die Intervention wurde zudem an lediglich 22 gesunden älteren Testpersonen durchgeführt. Im Gegensatz zu den Leitlinien sprechen die Ergebnisse der RCTs auch für den Einsatz von NMES. In Kombination mit herkömmlicher Dysphagietherapie zeigt die NMES einen positiven Effekt auf Schluckfunktion und Lebensqualität. Es gab allerdings auch Studien, welche keine signifikanten Unterschiede zwischen dem Einsatz von NMES oder Schluckübungen allein feststellen konnten. Wir haben in Lingo Science in der Ausgabe 19 darüber berichtet. Auch in Bezug auf Atemtherapie konnten einige Studien mit guter Qualität identifiziert werden. Die Autorinnen und Autoren des Artikels kommen zu dem Schluss, dass Atemtraining eine sinnvolle Ergänzung zur konventionellen Dysphagietherapie sein kann, zum Beispiel bei Verbesserung des Hustenstoßes. Eine Studie berichtete beispielsweise nach 2 Wochen täglichem Atemtraining unter anderem eine signifikante Verbesserung der suprahyoidalen Muskulatur, des Inspirationsdrucks, der Vitalkapazität und der Penetrations- und Aspirationsskala. Für die Schluckeffizienz und den verbesserten Abruf der Schlucksicherheitszeichen konnte zudem ein langfristiger Effekt nachgewiesen werden. Auch eine Kostformanpassung ist evidenztechnisch gut belegt. Frühzeitiges Schlucken mit an den Schweregrad der Dysphagie angepassten Konsistenzen im Vergleich zu rein verhaltenstherapeutischen Maßnahmen führt zu einer signifikant früheren Rückkehr zur normalen Ernährung. Dazu gehört unter anderem das McNeil-Programm, über das wir in LingoScience 18 und 19 berichtet haben. Transkranielle elektrische Stimulation wies ebenso einen positiven Effekt auf die Schluckfunktion auf. Hierbei war es übrigens nicht von Bedeutung, ob die Stimulation anodal, kathodal, auf der betroffenen oder nicht betroffenen Seite durchgeführt wurde. Regelmäßige orale Pflege zeigte eine deutliche Steigerung der oralen Gesundheit, jedoch hat dies keine Auswirkungen auf die Nahrungsaufnahme. Allerdings kann durch eine verbesserte orale Gesundheit eine Aspirationspneumonie vorgebeugt werden. Die Verwendung von Akupunktur zeigte gute und auch nachhaltige Effekte, scheint aber schwer in die therapeutische Praxis übertragbar. Wie die facio-orale Trakttherapie konnte nur eine Studie mit recht kleiner Stichprobe identifiziert werden. Es zeigte sich zwar eine Verbesserung in der Penetrations- und Aspirationsskala, jedoch kein Gruppenunterschied und nur Effekte während der Therapie, aber nicht darüber hinaus. Auch Schluckübungen mit einem Kinesiotape konnten in den jeweiligen Studien keine signifikante Verbesserung hervorrufen. Die Therapiefrequenz variierte deutlich zwischen den betrachteten RCTs. Meistens handelt es sich um recht kurze Zeiträume, beispielsweise nur wenige Tage oder wenige Wochen. Die meisten Studien wiesen aber eine hochfrequente Therapie von 5-mal die Woche, teilweise auch 2-mal täglich auf. Es scheint also, als könnte ein frühzeitiger Beginn sowie eine hochfrequente tägliche Intervention empfohlen werden. Die Autorinnen und Autoren dieses systematischen Reviews kritisieren im Fazit, dass in Bezug auf Dysphagietherapie recht viele veraltete Leitlinien vorliegen und diese sich oft nur auf eine spezifische Form der Dysphagie oder eine bestimmte Grunderkrankung fokussieren. Aus diesem Grund mussten in dieser Studie viele unpassende Leitlinien ausgeschlossen werden. Zudem sollten die Leitlinien ihre Empfehlung auf Grundlage von randomisiert kontrollierten Studien aussprechen. Auch dies war nicht immer gegeben, was ebenso zum Ausschluss vieler Leitlinien führte, unter anderem sämtlicher deutscher Leitlinien. Im Gegensatz zu den RCTs wurden die Leitlinien überdies nicht nach ihrer Qualität beurteilt, weshalb die Ergebnisse eventuell mit Vorsicht zu interpretieren sind. Aber auch bei den RCTs zeigten sich einige Schwierigkeiten. So ist eine Übertragbarkeit der Ergebnisse auch nicht uneingeschränkt möglich, da nur wenige Studien aus dem deutschsprachigen Raum stammen und vermehrt Studien eingeschlossen wurden, die aus stark abweichenden kulturellen Kontexten stammen und sich mit alternativen Behandlungsverfahren, zum Beispiel der Behandlung mit Akupunktur, befassen. Teilweise wurde die Therapie auch von anderen Professionen durchgeführt, was ebenso die Qualität der Intervention verändert haben könnte. Internationaler Konsens zwischen Leitlinien und RCTs herrscht anscheinend hinsichtlich der Wirksamkeit der funktionellen Dysphagietherapie. Für die Zukunft wären weitere methodisch gute Studien aus dem deutschsprachigen Raum wünschenswert, um die gewonnenen Erkenntnisse zu untermauern und eine bessere Übertragbarkeit gewährleisten zu können. Auf den Punkt gebracht von Alicia Kluth von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Den bestehenden deutschen Leitlinien für Dysphagie ist also nicht zu trauen, lernen wir hier. Ein ziemlich erschütternder Befund. Und wir möchten auch in dieser Folge unser ewiges Lied der Klage singen, dass viele Interventionen, wie zum Beispiel in den Studien zur Atemtherapie, nicht exakt beschrieben werden, sodass Evidenzen, wenn sie denn vorliegen, nicht in die Praxis übertragen werden können. Auch bemerkenswert finden wir, dass Leitlinien weltweit Behandlungsmethoden empfehlen, für die keine Evidenz vorliegt und Methoden, die eine gute Wirksamkeit belegen konnten, unerwähnt bleiben. Dazu gehört unter anderem der Einsatz von SEMG, das nach wie vor recht unbekannt ist. Wir haben kürzlich in Ausgabe 42 darüber berichtet. Das liegt meist daran, dass keine vergleichenden Kontrollgruppenstudien vorliegen, sodass diese Methoden nicht mit aufgenommen werden in die allgemeine Betrachtung. Es bleibt zum Schluss aber, die positiven Aspekte der erfolgten systematischen Analyse zu benennen. Für die Therapie der neurogenen Dysphagien können nämlich klare Empfehlungen ausgesprochen werden. Vor allem Methoden funktioneller Dysphagietherapie helfen, und zwar im Hinblick auf restitutive, kompensatorische und adaptive Maßnahmen. Und das ist doch eine gute Nachricht. Bald möchten wir auch die Studie von Kim und Park zum Thema Chin-Tuck gegen Widerstand vorstellen und tolle Effekte im Hinblick auf die Schluckfähigkeit gezeigt hat. Was bleibt, ist der Mangel an RCTs, besonders auch im deutschsprachigen Raum. Und einheitliche Empfehlungen für die Therapieintensität und Frequenz zu geben, ist zurzeit noch nicht möglich. Kann da nicht auch mal was geforscht werden, bitte? Eine fröhliche Frühlingswoche wünscht Ihr Team von Lingolab.